عليكم ورحمة الله وبركاته. Mir wurde der Absage gegeben, dass ich kurz den Scheich vorstelle. Das ist zwar eine schwere Aufgabe für mich, aber da ich heute mit meiner Wenigkeit übersitzen muss, dann muss ich auch den Scheich, also möge Allah ihn bewahren, kurz vorstellen. Der Scheich Sayyid, sein Name ist Sayyid Abdul Adi, der ist der Imam und der Prediger von der islamischen Gemeinde im Saarland, IGS, das der Moschee, die Moschee in Bobach. Der Scheich ist geboren, also das Geburtsort ist in Ägypten, in Giza, das ist in einem Bezirk von Kairo. Der Scheich ist verheiratet und der hat und Vater von 3 Kindern. Bezüglich der Ausbildung von dem Scheich, der Scheich ist ein zweifach diplomierten Islamwissenschaftler und er ist Mitglied der höchsten islamischen Institutionen für Islamwissenschaft mit Hauptsitz, also mit Hauptsitz in Kairo in Ägypten. Der Scheich im 1991 hat sein Studium, also Lizenz in Jura, mit Gutbeurteilung abgeschlossen in die Jurafakultät in Kairo. Im 1999, im 2000, hat der Scheich sein Studium als islamischer Prediger an den Azhar-Universität abgeschlossen. Seit seiner Kindheit hat sich der Scheich mit dem Dawa beschäftigt und sogar mit 15 Jahren alt hat er schon die erste Predigt als Prediger vorgehalten. Seine Liebe für diese Dawa hat sogar ihn so inspiriert, dass er nichts anderes macht außer diesem Bereich. Obwohl er hat sein Jura-Studium abgeschlossen, nur nach dem Wunsch von seinem Vater, aber in dem Bereich hat er noch nicht gearbeitet. Seine bisherige Tätigkeit, der ist Gelehrte an den Institutionen von der Islamwissenschaft, der ist Mitglied der Hauptinstitutionen der Islamwissenschaft in Kairo, der ist Lehrkörper für Haupt- und Mittelschule. Und er ist Berater für die islamische Angelegenheit. Also der Scheich an sich, wir kennen ihn sehr gut. Für uns ist er der Vater, ist ein Bruder, der ist ein Lehrer, der ist ein Erzieher. Also wer der Scheich ist, Gott sei Dank, dass ich jetzt auf Deutsch rede, dass der Scheich nichts versteht, weil er mag gar nichts loben. Also dass ihm jemand ihn lobt, er mag das gar nicht. Deswegen ist das jetzt, der ist der beste Scheich, den ich kennengelernt habe. Also möge Allah ihn bewahren. Und inshallah, heute werden wir von seinem Wissen ein bisschen bekommen. Also so viel Wissen, wie er hat, werden wir nicht in einem Vortrag haben. Also jetzt lasse ich das Wort für das Scheich. Und ich würde inshallah mit meiner Wenigkeit übersetzen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillahi alladhi sayyara bi kudratihi al-fulka wal-falak. Wa dabbara bi sanaatihi al-nura wal-halak. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك.
شيخنا تحكي جملة جملة وترجمها أحسن ولا؟
ما أنا لسه أقول إن شاء الله بعد المقدمة إن شاء الله. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أيضا أشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد بمدينة سولسباخ أن أتاحوا لنا فرصة مصافحة هذه الوجوه الطيبة في هذا اللقاء الطيب المبارك، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثالثا، إن شاء الله ستكون المحاضرة عبارة عن فقرات من أجل الترجمة، يعني أتكلم فقرة وأترك المجال للأخ محمد الزطمة لترجمتها، ثم نواصل إن شاء الله تعالى. وموضوع المحاضرة: كيف يتعامل المسلم في المجتمعات الغربية مع غير المسلمين، ومع حديث العهد بالإسلام، بل ومع المسلمين في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. Das war die Einladung von dem Scheich. Alles Lob gebührt Allah, der die Volk und also der die Berge und die Erde bewegen hat und der die Sterne in einem Umkreis umdrehen lässt und der seine Geschöpfe erschaffen hat und nur was die tun vor Gottes Dienst, weiß er das, und was sie tun von Sünden, er weiß das auch. Er hat seinen Diener, obwohl er so wenig gegenüber Gott macht, er hat ihm so viel gegeben, und der ist diejenige, der die Völker in den Himmel bewegt, und der ist diejenige, der entscheidet, wann der Regen herabgesandt wird. Und alles, was von seinem Geschöpfe ist, bezeugt, dass es der einzige und der alle einzige Gott ist. Und sogar die unbewusste Sachen, also die ungelebte Sachen sogar, die preist ihm und sie lobt ihm. Und der Scheich hat gesagt, also er bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah, der keinen Partner und Teilhaber hat. Und er bezeugt, dass der Prophet Muhammad seine Gesandter und Lieber ist. Am Anfang dieses Treffs, also begrüßt euch der Scheich mit dem Islam-Begrüßung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und nachher hat er gesagt, er begrüßt euch ganz herzlich, dass ihr heute da seid. Und bittet Allah für euch reichlich Belohnung für das, dass ihr heute da seid. Und drittens, also der Scheich hat gesagt, sein Vortrag wird so teilweise sporadisch sein, und jedes Teil, was er erzählt, werde ich inshallah mit meiner Wenigkeit übersetzen. Und der Titel oder das Thema heute wird darum handeln, wie ein Muslim mit den Nicht-Muslimen in dieser Gesellschaft umgehen soll, und sogar wie soll ein Muslim mit dem Neukonvertierten im Islam umgehen, und sogar wie soll ein Muslim mit seinem Bruder, also mit einem anderen Muslim in diesem Gesellschaft umgehen. Inshallah, lassen wir uns hören, was der Scheich sagt, und inshallah werde ich sporadisch inshallah übersetzen.
أبدأ بك أيها المسلم في هذه المجتمعات الغربية فأقول لنفسي ولك: معلوم أنك في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي الذي يحميك ويقيك من الشبهات في تلك المجتمعات، وأنت أيضا في حاجة ماسة إلى تقوى الله عز وجل التي تحميك من الوقوع في الشهوات، فأنت في حاجة إلى علم شرعي يستمد من كتاب الله رب العالمين ومن صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العلم الذي من ثماره أن تحصل تقوى الله عز وجل فتفعل المباح وتجتنب المنهيات، أي بالتقوى تحفظ من الوقوع في الشهوات. وهذه الأمراض مرض القلب، إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة، فعلاج الشبهة في العلم الشرعي وعلاج الشهوة في تقوى الله عز وجل حتى تحفظ في هذه المجتمعات الغربية بداية. ولابد أن تكون إقامتك بحاجة شرعية وفق ضوابط الشرع.
Also zuerst meine Rede für meinen Bruder, also der Muslim, und für mich selbst in diesem westlichen Gesellschaften. Zuerst und vor allererst, was wir brauchen, ist Wissen über die Religion. Denn das Wissen vor Religion beschützt dich und bewahrt dich von dem Shubuhat. Shubuhat, das sind Zweifel an dem Religion Scheinargumente in der Religion. Und dazu braucht man auch notwendig, dass man Gottes Furcht hat. Gottes Furcht schützt dich auch von den Versuchungen und die Triebe, was ja bedeutet auf Arabisch Shahawa. Also das Wissen aus dem Koran, aus dem Buch Gottes, aus dem Buch Gottes und aus dem Sahih von dem Hadithen des Propheten Muhammad, die sind sehr, sehr wichtig, um uns zu schützen von dem Shubuhat, also die Scheinargumente um Religion. Und dadurch, durch das Wissen, kriegen wir auch das Gottesfurcht. Von daher schützen wir uns von den Getriebe und Gelüste, also was ja Shahawat bedeutet. Und die zwei, also Shahawat und Shubuhat, Scheinargumente und Versuchungen, die sind ja die Krankheit des Herzens. Und durch das Wissen von Religion schützen wir uns von diesen Krankheiten.
نأتي الآن إلى علاقاتك خلال المجتمع الذي تعيش فيه. المسلم له علاقات متعددة، فأنت تحتك بهذه البيئة، لك جيران في محيط العمل، لك زملاء في محيط الدراسة، لك زملاء، فأنت في كل مكان مطالب في مقام الدعوة إلى الله عز وجل بعلاقات متعددة، وأنت مطالب من خلالها بحسن التصرف. هذا التصرف لابد أن يكون منضبطا لشرع الله رب العالمين، والناس يختلفون، فالناس كما تعلمون أصناف متعددة، فهناك صنف قبل الحق وعمل به، وهناك صنف قبل الحق وغفل عنه، وهناك صنف أنكر الحق ولم يعترف به، وهناك صنف أنكر الحق ولم يعترف وعاداه وحاربه. إذن أنت هنا حولك أصناف متعددة من البشر، هناك المسلم الذي قبل الحق وعمل به، أخوك في الإيمان في الطاعة في العمل الصالح، كيف أتعامل معه؟ هناك المسلم الذي قبل الحق وغفل عنه، نعم هو مسلم ولكنه مقصر غافل، كيف أتعامل معه؟ قد يقع في المنكرات والمعاصي والمخالفات، فكيف أتعامل معه؟ هناك من أنكر الحق ولم يعترف به ولكن لا تصدر منه عداوة ظاهرة، وهناك صنف رابع من الناس أنكر الحق وعاداه واضطهده، فكيف نتعامل في مقام الدعوة مع هذه الأصناف المتعددة؟
Also deine Beziehung oder dein Umgang in dieser Gesellschaft unterscheidet sich in dem, was du machst. Zum Beispiel, du kannst mit Leuten umgehen, wenn du zum Beispiel, wo du wohnst, deine Nachbarn. Da dein Verhalten soll sinngemäß, also gemäß der Religion sein. Oder auf der Arbeit. Bestimmt hast du auch Kollegen, mit denen umgehen sollst. Und bestimmt auch auf dem Studium, also an der Universität, bestimmt hast du auch Kollegen und Kommilitonen, mit denen du umgehen sollst. Deswegen, egal wo du bist, da musst du aufpassen auf dein Verhalten. Du sollst also gemäß der Religion mit den anderen umgehen. Musst du aufpassen, denn die Menschen unterteilen sich in verschiedene Kategorien oder Gruppen. Eine Gruppe, die Wahrheit erkannt haben und die folgen das. Die zweite Gruppe von den Menschen, die haben die Wahrheit erkannt, aber die folgen das nicht. Und die dritten, die haben diese Wahrheit gar nicht anerkannt, aber die zeigen keine Feindlichkeit gegenüber der Religion. Und die vierte Kategorie sind eine Gruppe von Menschen, die haben die Wahrheit gar nicht erkannt und die zeigen Feindlichkeit. Deswegen musst du genau wissen, mit wem du umgehst und musst du genau wissen, wie du mit jeder Gruppe umgehen sollst. Zum Beispiel die erste Gruppe, die Wahrheit erkannt hat und erfolgt, das ist dein Bruder, der Muslim. Du musst genau wissen, wie du mit deinem Bruder umgehen sollst. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die Wahrheit erkannt haben, aber die tun Sünde. Das sind auch deine Bruder Muslim, der Sünde tut. Du musst genau wissen, wie du mit deinem Bruder umgehst, wie dein Verhalten gegenüber ihm sein, wenn er Sünde tut. Die dritte Sache, eine, der Wahrheit gar nicht erkannt hat, aber der zeigt keine Feindlichkeit. Da musst du auch wissen, wie du mit ihm umgehst. Vierte Gruppe, das sind diejenigen, die Wahrheit gar nicht erkannt und die zeigen Feindlichkeit. Musst du auch genau wissen, wie dein Verhalten gegenüber ihm sein. Inshallah, der Chef erklärt uns wie.
تعالوا بنا نتفق بداية على أسس التعامل من خلال الكتاب والسنة. المسلم دائما أو طالب العلم خاصة له أصول وثوابت ينطلق منها، فهو لا ينطلق وفق عواطف غير مقيدة بشرع، ولا ينطلق وفق أهواء أبدا، ولكن طالب العلم أو المسلم الذي سلك مسلك الدعوة إلى الله تعالى له أصول ولو ثوابت راسخة ينطلق منها. فمن هذه الأصول والثوابت والمسلمات في مقام التعامل مع البشرية كافة، أولا أن تعرف أيها المسلم أنك مطالب شرعا بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو الأصل الأول، أنت كمسلم أنت مطالب بالتأسي بالنبي، وأن تسير على درب النبي وعلى طريقة النبي وعلى سنة النبي، ولن يتأتى لك ذلك إلا من خلال العلم الشرعي. هذه نقطة أولى ومسلمة أولى. المسلمة الثانية أن تعرف المقصد من بعثة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما بين ربنا تعالى المقصد من بعثته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، نعم، والعالمون كما تعلمون جمع عالم يشمل جميع المخلوقات، الإنس والجن، الجماد، النبات، حيوان، جميع أجناس الكون. بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة له. ومعلوم أن الإنس فيه المؤمن والكافر، فيه الطائع والعاصي، وكذلك الجن فيه المؤمن والكافر، فيه الطائع والعاصي. فأنت لابد أن تتأسى بنبيك أن تكون رحمة للبشرية جمعاء وجميع أجناس الكون. وهذه المسلمة الثانية. المسلمة الثالثة أن تعلم أخي الحبيب المقصد من دعوتك أنت. فإن ربك جل وعلا قال وقوله الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت، نعم، فأنتم أيها الموحدون أمة لها العلو، أمة أخرجها الله تعالى للناس كافة. ما قال للمسلمين أو للمؤمنين، قال لا، للناس. ولا شك أن غير المسلمين ناس، وأنت مطالب أن تكون رحمة لهم، أخرجت لهم لتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. فهذه مسلمة هامة، أن تعرف المقصد من خلقك أنت. خلقك الله تعالى لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أنك من أهل التوحيد فقد أخرجك الله تعالى البشرية، فلابد أن تتمسك بمنهجك ورسالتك. فأنت لابد أن تكون مفتاح خير في كل مكان كنت، مغلاق شر في كل مكان كنت. وقد وصف النبي هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه رسالتك وهذا منهجك، أن تكون مبشرة لا منفرة، أن تكون ميسرة لا معسرة. فاحفظوا هذه المسلمات التي ذكرت.
Also der Muslim, wenn er auch mit den Leuten umgeht, der geht nicht einfach nach seinem Umzulern und nach seinem Verhalten, seiner eigenen Verhalten um, sondern der folgt die, also der hat Grundlagen und Fundamenten, was er folgt. Und diese Grundlagen und Fundamenten stammen von dem Buch Gottes und von dem Koran. Und die sollen eigentlich nicht nach emotional und Zuneigung und was deine Hauer, was deine Zuneigung will. Also der Weg, was der Muslim nimmt, damit er zu Allah ruft, braucht man, so wie ich gesagt habe, Fundamenten und Grundlagen. Und diese Fundamenten, die Scheich hat die in drei geteilt. Der erste, du als Aufrufer zum Allahs Weg, du bist befähigt, dass du den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild für dich nimmst. Denn Allah, der Erhabene, hat im Koran gesagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ. Also ihr, für euch, gewiss, für euch war in dem Prophet Muhammad ein Vorbild für diejenigen, die Allah fürchten und für diejenigen, die den jüngsten Tag fürchten. Also wir als Muslime, wir sind bepflichtet, dass wir die Sunna des Propheten Muhammad folgen, dass wir den Propheten Muhammad als Vorbild in allen unseren Taten und in allen unseren Werken vor, also ihn nehmen. Zweite Sache, dass du weißt, warum der Prophet Muhammad entsandet wurde. Das ist auch sehr wichtig für diejenigen, die zum Allah rufen, denn Allah hat uns erklärt, warum der Prophet Muhammad entsandet wurde, indem er gesagt hat, sinngemäß übersetzt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wahrlich, wir haben dich nur als Barmherzigkeit vor aller Welten entsandet. Und hier, wenn man den Koran auch liest, muss man auch sich dabei Gedanken machen. Der Koran sagt, wir haben dich als Barmherzigkeit vor aller Welten. Und wie ist das bekannt? Welten ist eine Plural von das Wort Welt. Das bedeutet, der Prophet Muhammad ist für den Menschen entsandet, für die Djinn, diese Geistwesen, für die Pflanzen, für die Tiere. Und in Besonderheit des Prophet Muhammad sehen wir, wie der Prophet Muhammad mit jeder Kategorie umgegangen ist. Und wie jeder weiß, von dem Ins, also von den Menschen, gibt es Gläubige und Ungläubige. Von den Djinn auch gibt es auch Gläubige und Ungläubige. Und der Prophet Muhammad war als Barmherzigkeit für alle. Die Gläubige und die Ungläubige und die Nicht-Muslime denen umhüllt auch oder umgibt auch die Barmherzigkeit Gottes. Die dritte Sache, das dritte Fundament ist, dass du weißt, warum du selbst erschaffen wurdest. Es ist wichtig, jeder weiß von uns, dass wir erschaffen wurden, damit wir Allah dienen. Aber wenn du jetzt gerade auf dem Weg bist, zu Allah zu rufen, da musst du wissen, dass du auch andere Aufgaben hast. Und diese Aufgabe hat Gott uns erklärt, in einem Vers, sinngemäß übersetzt, Kuntum Khaya Umma, also gewiss oder wahrlich, ihr seid die beste Nation oder die beste Gemeinde, die zu den Menschen erweckt wurde. Aber warum? Weil wir bieten, was gut ist und wir verbieten, was schlecht ist. Also, und hier in dem Vers, wir müssen uns auch wieder Gedanken machen, Kuntum Khaya Umma, also die erweckt wurde für den ganzen Menschen. Und es ist selbstverständlich, dass die Ungläubigen auch Menschen und die Nicht-Muslime, die sind auch Menschen. Von daher, du als Muslim, du sollst mit allen Menschen, also gemäß, was du gelernt hast vom Koran und der Sunna des Propheten Muhammad umgehen. Also deine Moral, deine Charaktervorzüge soll gemäß, was du gelernt hast von dem Propheten Muhammad sein. Und wir sind als Muslime genauso wie der Prophet Muhammad als Barmherzigkeit vor aller Welten entsandet. Und von daher, also liebe Brüder Muslime, wir sollen so auch genau sein. Und der Prophet Muhammad hat auch gesagt, Bu'ittu Mubashirin, also ihr wurdet alles Vorbotschafter, erweckt oder auferweckt oder entsandet für die Leute, und ihr wurdet nicht alles abschuschend von den Religionen erweckt wurden. Und ihr wurdet alles erleichtert für die Leute, erwürdet, also wie erleichternde Sache und nicht diejenigen, und wir sind nicht diejenigen, die die Sache kompliziert werden. Also das sind die drei Fundamenten, was jeder von uns auswendig lernen soll und seine Verhalten gemäß diese Fundamenten sozusagen anpassen.
من خلال هذه المسلمات بينطلق المسلم في تلك المجتمعات. إنما رسالتي رسالة الخير للبشرية. أتعايش مع تلك المجتمعات ولا أنصهر بها، أتعايش في حدود شريعتي ولا أنصهر انصهارا يذيب المعتقد أبدا. فهناك دعوة نعم للتعايش لا للاندماج والانصهار، ففارق بين تعايش وبين اندماج أو انصهار. اندماج أو انصهار معناه أن تفقد هويتك المسلمة، معناها ألا تعرف أنك من المسلمين، معناها أن تتنازل عن معتقدك. إنما التعايش أي التعامل، وهذا من ضوابط الشرع، فنحن نتعامل مع المجتمعات ونتعايش مع المجتمعات، فهناك منهج نبوي أقامه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في التعامل مع غير المسلمين. فأقول مثلا أنت في مجتمع، هذا المجتمع غير مسلم، أنت مسلم في هذا المجتمع، لك منهج ولك رسالة ولك قيم، فلا بد أن تقوم بواجبك. هذا المجتمع في حاجة ماسة إليك، لأنك صاحب حق وصاحب رسالة الخير، فاعلم أنك مسؤول يوم القيامة عن دورك في هذا المجتمع. ماذا قدمت لدين الله تعالى في هذا المجتمع؟ ماذا قدمت لغير المسلمين في هذا المجتمع؟ لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة. انظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يأتيه رجل وكان الرجل كافرا، فينزل ضيفا على رسول الله، كافر ينزل ضيفا على رسول الله، فأمر النبي بشاة فحلبت للرجل، فشرب الرجل حتى الري يعني العطش زاد، فأمر له النبي بأخرى حلبت له وشرب الرجل، فأمر النبي له بثالثة وشرب ورابعة فشرب وخامسة فشرب وسادسة فشرب وسابعة، سبع شياه تحلب للرجل وهو كافر، والرجل يشرب في مجلس رسول الله ويشرب في كل مرة يشرب. فلما رأى الرجل حسن المعاملة ورحمة رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأمر له النبي بعد إسلامه بشاة تحلب فشرب، فأمر له بثانية فقال لا أستطيع يا رسول الله أنا ما أقدرش واحدة بس، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Also meine Brüder, du als Muslim in einem nicht gläubigen Gesellschaft, also in diesem Gesellschaft, du hast auch eine Art und Weise, wie du in diesem Gesellschaft mit den Leuten umgehen sollst. Und da musst du auch wissen, dass diese Gesellschaft der Bedarf hat und oder es ist angewiesen oder sie brauchen sozusagen, sie brauchen dich nötig, denn du bist diejenigen, die Mannheit, also die Lehre der Wahrheit trägt. Und du wirst irgendwann gefragt von Gott, was hast du für diese Religion getan oder was hast du für die Leute in der Gesellschaft, wo du gelebt hast, gemacht? Hast du das Wahrheit, was du trägst, hast du das weitergeleitet oder nicht? Und der Chef nachher hat er eine Geschichte, wie man mit dem Ungläubigen umgehen soll. Diese Geschichte zeigt, dass ein Mann, ein ungläubiger Mann, kam zum Prophet Muhammad als Gast. Dann der Prophet Muhammad hat befohlen, dass ein Ziegel vor ihm gemeldet wird und dann hat dieser Mann getrunken. Dann der Prophet Muhammad hat noch einmal befohlen, dass wieder ein Ziegel vor ihm gemeldet wird, dann hat der Mann nochmal getrunken. Und der Prophet Muhammad hat wieder befohlen, nochmal getrunken. Das hat der Prophet Muhammad wiederholt siebenmal, bis der Mann gesagt hat, oh Prophet Muhammad, ich bin satt, ich kann nicht mehr. Dann der Mann, also als er gesehen hat, wie der Prophet Muhammad mit ihm umgegangen ist, sein Verhalten, seine Großzügigkeit, seine Freundschaft, dann hat er gesagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt und ich bezeuge, dass du der Prophet Muhammad bist. Also er hat den Islam quasi angenommen. Nachher der Prophet Muhammad als Belohnung vor ihm hat befohlen, dass ein Schaf, also dass ein Ziegel vor ihm gemilkt wird. Und er wurde, dann hat er getrunken. Dann der Prophet Muhammad hat nochmal, der Mann hat gesagt, nein, nein, oh Prophet Muhammad, ich kann nicht mehr. Hier der Prophet Muhammad daraufhin hat er gesagt, ein Kafir, ein Ungläubiger trinkt mit sieben Gefäßen sozusagen, sinngemäß übersetzt, und ein Gläubiger also trinkt nur mit einem Gefäß. Also von daher lernen wir, dass gutes Verhalten mit den anderen, guter Umgang, ein guter Umgang mit den anderen, bringt den anderen oder begeistert die Herzen oder, wie sagt man, fischelst du das Herz von den anderen und die ziehst du zu dir selbst.
مع هذا النص أقول لك أخي الحبيب، هل عندما أعددت طعاما جيدا في بيتك ولك جار من غير المسلمين، هل أهديت له من طعامك؟ وعاملته بهذه المعاملة الطيبة التي عامل بها النبي وهذا الرجل الكافر حتى يشعر بعظمة الإسلام وحتى يسأل عن الإسلام ويتعرف عن الإسلام فتقدم له الحق الذي يدين به دعوة إلى الله تعالى وأخذا بيده إلى رحمة الله. هذا سؤال في عملك في دراستك أكيد بيكون معك سندويتش جايبه معك من البيت عشان الفطور ولا الغداء. طيب ما تخليهم سندويتشين وتدي لزميلك غير المسلم في محل العمل أو الدراسة سندويتش وقت البوزة علشان تدعو للإسلام وتعرفه سماحة الإسلام، ولا أنت بتكشر في وشه وانت من البداية واخد معاه موقف لأنه غير مسلم وانت حطيت كل الحدود والحواجز وقفلت أبوابك، لا بتقعد جنبه ولا بتتكلم معاه ولا حتى بتقدم له هدية ولا بتاكل معاه، ودي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. النبي يعلمنا كيف نتعامل مع غير المسلمين، وانظر إلى هذا الموقف الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم ذبح شاة أو ذبحت شاة في بيت رسول الله، فلما عاد النبي قال لأهل بيته هل أهديتم منها لجارنا اليهودي، هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ في مجتمع المدينة اليهود كانوا يعيشون في مجتمع المدينة رغم نقضهم العهود وما شابه ذلك، إلا أن النبي علمنا كيف نعاملهم، نعاملهم بالإحسان إلا إن غدروا ونقضوا العهود أمر آخر، إنما مدام جار له حق الجوار، له حق الجوار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا ذبح شاة يقول لأهله هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فيا حبذا المسلم في المجتمع هذا خاصة مع جيرانك من غير المسلمين، لأنك مسؤول، مسؤول عنهم يوم القيامة. يعني عملت شوية كوخ أو حلوة زي ما أنتم بتسموها كوخ، يا سيدي أقدم طبق لجيرانك هدية كشينك، هذا هو الإسلام. جارك له حق عليك حتى وإن كان غير مسلم، وأنت مطالب برعايته شرعا ومطالب بدعوته إلى الحق. رأيت مشهدا أثر فيه كثيرا، ويمكن المشهد موجود عندنا على موقعنا وعلى الفيسبوك، قصة امرأة من كينيا دخلت الإسلام منذ 10 سنين. امرأة من كينيا دخلت الإسلام منذ 10 سنين، بتحكي قصة إسلامها. ماذا تقول المرأة؟ تقول كنت أعمل مضيفة للطيران، مضيفة طيران. تقول كان عندي من المال ما يمكنني من شراء أي شيء، متع الدنيا كلها، كانت تشتري مثلا ملابسها من ميلان ومن باريس، وعندها الكثير من الأموال، تعيش حياة الطرف يعني إلى لا نهاية. تقول ولكني كنت أشعر باكتئاب وضيق، رغم أن ملذات الحياة كلها عندي لكن أشعر بكرب وضيق واكتئاب. فسألتها المحاورة سؤالا كيف عرفت الإسلام؟ قالت الإسلام هو الذي وجدني، الإسلام هو الذي وجدني. فكان هناك سؤال آخر من المحاور، كان لك في محيط العمل والسكن بعض المسلمين؟ قالت معظم من أتعامل معهم من المسلمين، معظم زملائي من المسلمين في محيط العمل من المسلمين في الجوار من المسلمين، ولكن للأسف ما كلموني عن الإسلام يوما وأنا أحملهم المسؤولية. المرأة حزينة وبتبكي، بتبكي بتقول معايا في العمل في السكن في الجوار في كل مكان ما في مسلم ولا مسلمة في يوم كلمني عن الإسلام، بل كنت أشمئز من نظراتهم إلي، دائما أنا في نظرهم كافرة يعني نجسة يعني لا يقربون مني، إن أكلوا يتجنبونني، إن كذا يتجنبونني. فأحمد الله أن الإسلام وجداني قبل أن أضيع. وهي تبكي على الوقت الذي فاتها بغير إسلام، ولكن هي تحمد ربها على أن هذا قدر الله تعالى فيها وأن جعلها مسلمة. فبيسألها المحاور أو المحاورة يعني ماذا تقولين لشباب المسلمين؟ قالت أقول لهم عليكم أن تستيقظوا من نومكم ومن غفلتكم فإن العالم بحاجة إليكم وبحاجة إلى ما معكم من حق، فلا تقصروا في الدعوة إلى الله تعالى وفي توصيل الإسلام لغير المسلمين.
Also nach dieser Geschichte, was wir gehört haben mit dem Gast des Propheten Mohammed, der Scheich fragt eine Frage. Jeder von uns lebt hier in Deutschland, also lebt in dieser Gesellschaft und hat einen Nachbar. Hast du irgendwann ein leckeres Essen gemacht, gekocht und dein Nachbar davon was gegeben? Hast du das gemacht, damit du die Aufmerksamkeit oder die Interesse bei ihm aufwächst und er fragt, was ist der Verhalten von den Muslimen? Hast du deinen Islam dadurch präsentiert, wie die Muslime Freundschaft und Gastfreundlich sind? Und bestimmt auf der Arbeit oder an der Uni, bestimmt hast du auch deine Kommilitonen. Zum Beispiel, der Scheich hat gesagt, wenn du jetzt an der Uni bist oder auf der Arbeit, in der Zeit von der Pause, du isst bestimmt dein Sandwich. Warum hast du nicht zwei Sandwich mitgebracht? Einer für dich und einer für deine Freunde, der nicht Muslim. Oder hältst du immer einen Abstand von dir und nicht Muslim sagt, ja, der ist unrein? Oder isst du nicht mit ihm? So verhalten sich die meisten Muslime hier in dieser Gesellschaft, aber der Prophet Mohammed lehrt uns, wie die mit dem Nicht-Muslimen umgehen sollen. In dieser Geschichte. Oder vielleicht, wenn du einen Nicht-Muslim siehst, zeigst du ihm so einen Ärger oder du lächelst ihm nicht und du zeigst ihm, dass du ihm hast oder das. Nein, das soll nicht so sein, denn der Prophet Mohammed, sein Verhalten, der Prophet Mohammed, unser Vorbild, sein Verhalten war ganz anders. Und andere Beispiel oder andere Geschichte, die von dem Prophet Mohammed überliefert wurde. Einmal wurde ein Ziege oder wurde ein Schaf in seinem Zuhause geschlachtet. Dann der Prophet Mohammed hat seine Familie gefragt, habt ihr, unser Nachbar, der jüdische Nachbar, was davon gegeben? Weil in die Medina waren auch Juden, die lebten auch in der Zeit von dem Islam. Und der Prophet Mohammed hier fragt, habt ihr, unser jüdischer Nachbar, denn die Nicht-Muslime im Islam, die haben auch Rechte gegenüber den Muslimen. Die haben Rechte. Und eine von den Rechten, dass du auf ihn was aufpasst. Und dass du mit denen gut umgehst. Und das ist ihre Rechte, ihre Nachbarrechte im Islam. Deswegen also, jeder von uns kann sein Islam zeigen durch sein Verhalten. Zum Beispiel, wenn du ein leckeres Kuchen, stimmt, das Wort Kuchen habt ihr von dem Chef gehört, wenn du ein leckeres Kuchen backen, also gib doch deinem Nachbar davon was. Das zeigt auch, und dabei machst du Dauer. Und das zeigt so auch, wie die Muslime sich verhalten. Und der Scheich hat ihm eine Geschichte oder eine, der Islam, von einer, von, also die Geschichte von der Islam, eine aus China, sie hat konvertiert zum Islam, also die Geschichte, die ist auf dem Facebook, auf die Seite von der Scheich Said auch, die erzählt ihre Geschichte. Vor 10 Jahren hat sie den Islam angenommen. Jetzt fragt ihr der, wie heißt er? Moderator. Er fragt sie, was war die Sache, die dich, also dein Interesse zum Islam erweckt hat? Also die Frau hat erzählt, sie hatte alles gehabt. Sie hatte alles gehabt. Sie hatte so viel Geld gehabt, dass sie zum Beispiel ihr Einkaufen in Milano oder in Paris machen kann. Sie hatte alles gehabt. Geld und Macht, sie hatte alles gehabt. Aber trotzdem, sie fand in sich, sie fand in sich selbst keine innere Ruhe. Dann dem Administrator hat sie gefragt, wie haben sie den Islam gefunden? Dann hat sie antwortet, ich habe den Islam nicht gefunden. Der Islam hat mich gefunden. Oder umgekehrt, war das? Soll ich richtig? Also ich habe den Islam nicht gefunden, sondern der Islam hat mich gefunden. Dann wurde sie gefragt, ob sie umgegeben wurde von Muslimen oder was. Da sagt ja. Alle meine Freunde fast Muslime, sogar meine beste Freunde, die sind Muslime. Aber leider, die haben mir niemals über den Islam was erzählt. Und so, sie tragen die Verantwortung, dass ich nicht seit langer Zeit den Islam angenommen habe. Und sogar jedes Mal ein Muslim, wenn er mich gesehen hat, er hat mich so angeguckt, als ich unrein bin, ich bin ungläubig hier, und er hat mich komisch angeguckt, die haben auch mit mir nicht richtig umgegangen, dass sie die Interesse bei mir auch erwecken für den Islam. Und nachher hat sie, der Moderator hat sie gefragt, was würden sie empfehlen für alle Muslime? Dann hat sie gesagt, die Muslime, die müssen wissen, dass sie die Botschaft tragen und sie müssen diese Botschaft weiterleiten. Für den anderen, weil den anderen warten auf diese Botschaft, was sie haben. Und sie hat gesagt, die übernehmen die Verantwortung, dass ich so spät den Islam angenommen habe. Und am Ende sagt sie zu allen Muslimen, wacht auf und guckt mal, was ihr für Wahrheit habt und leitet das weiter.
هناك موقف رجل مسلم في إنجلترا مسلم بمعنى مسلم مسلم صاحب منهج ورسالة ودعوة مسلم يتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله وفعله وكان عنده طفل صغير الطفل ده كان في 11 من عمره يعني عنده 11 سنة فقط تعود هذا الرجل في كل يوم جمعة قبيل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين يمره ابن الصغير يحمل حقيبة فيها كتيبات باللغة الإنجليزية عن الإسلام ويمر على جميع بيوت المدينة اللي عايش فيها يوزع عليهم الكتيبات دي كشنج هدية يترك الباب السلام عليكم كشنج كتيب صغير منظره جميل جدا عن الإسلام بشينك. واعتاد الرجل فترة طويلة جدا على هذا الحال في يوم من الأيام كان يوم جمعة وكان في سلوج ومطر غزير جدا جدا وكان الرجل متعبا الولد استيقظ كعادته حمل الشنطة بتاعته وحط الكتيبات يقول لأبي هيا بنا يا أبي للعمل قال بني أنا اليوم مريض متعب فنرجئ إلى الأسبوع القادم قال لا يا أبي لا أرجئ العمل سأذهب أنا وحدي يا بني الجو مطير الدنيا برد وأنا مريض فانتظر هذا اليوم قال لا سأذهب أبي وحدي فأذن لي أذن له أبوه الولد خد الشنطة وبدأ كالعادة يمر على البيوت يترك الباب ويترك إيه الكتيب جاء على بيت وقعد يخبط البيت ما فتحش الولد كان معتاد يخبط مرة واحدة وينصرف فسبحان الله شاء الله تعالى أمرا آخر بدأ يترك مرة ثانية الباب ما فتحش ترك مرة ثالثة أخيرا الباب فتح فتحت امرأة مسنة تجاوزت 70 من عمرها لقت الولد في المطر والدنيا برد وعمال يرتعد وبعدين قال لها سامحيني أنا آسف السلام عليكم أنا فلان فلان أنا مسلم من المسجد اللي جنبكم في المدينة وأنا جايب معايا كشينج هدية لك ممكن تقبليها مني المرأة تقول تحت إلحاح الطفل الصغير في هذا الجو المطير فأخذت منه الكتيب إيه اللي حصل يا جماعة هذه المرأة المسنة غير مسلمة كانت قد يأست من حياتها دي بتحكي القصة بقى وبعدين في الوقت ده جابت مقعد كرسي كده وربطت نفسها بحبل في سقف البيت وقفت على الكرسي وأرادت أن تتخلص من حياتها بالانتحار تقول وما عزمت على الأمر إلا ترك الباب مرة فقلت هيسكت ويمشي انتظرت ترك مرة ثانية قلت هيسكت ويمشي في المرة الثالثة قلت ليكون في مصيبة البوليساي جاي ولا في مشكلة طب أعرف في إيه الأول وبعد كده أرجع أنتحر راحت فكت الحبل ونزلت فتحت الباب لقيت هذا الطفل بتقول خدت منه الكتيب ده عن الإسلام وأنا متعجبة لحال الطفل الصغير ده اللي يجيبه في المطر وفي البرد ويجيب كتيب صغير كده هدية فحب الاستطلاع عندي قلت أقرأ فيه أشوف فيه قبل ما انتحر قبل ما موت نفسي أشوف إيه الكتيب الغريب ده بتقول فقرأت فوجدت ضالتي إن الذي أبحث عنه موجود في الكتاب موجود مفهوم التوحيد مفهوم الإسلام أخلاق المسلمين فقلت لابد أن أذهب إلى هذا المسجد الذي أتى منه هذا الطفل الصغير طبعا تركت الانتحار هدية كتيب صغير تقول وسألت عن المركز الإسلامي في المدينة والتقيت بإمام المسجد وتكلمت معه فشرح الله صدري للإسلام ودخلت الإسلام ولله الحمد والمنة فأين نحن من هؤلاء يا مسلمون
Andere Geschichte, was der Scheich erzählt von einem Muslim in Großbritannien, aber dass dieser Muslim, er ist ein richtiger Muslim, also ein Muslim, der die Sunna des Propheten Muhammad folgt und der sich an die Regel immer hält. Die Geschichte von diesem Muslim, der war immer, er hat sich daran gewohnt, immer eine Stunde oder zwei Stunden, jeden Freitag, bevor der Freitagsgebet kommt, der geht mit seinem Sohn, die laden den Rucksack voll von Dawa Busha auf Englisch und die klopfen auf jedes Zuhause bei denen in ihrem Gebiet, ein Zuhause nach dem anderen. Und wenn jemand die Tür aufmacht, sagt, das ist ein Buchgeschenk. Einen Freitag war der Vater krank. Und es hat daraufhin geregnet und es war sehr kalt. Aber der Sohn, der ist wie immer aufgestanden, hat den Rucksack voll aufgeladen mit diesen Dauerbüchern und der wollte sozusagen auf die Arbeit gehen. Dann hat sein Vater gesagt, oh mein Vater, gehen Sie heute? Sagt, nein, guck mal, mein Sohn, ich bin krank und ich kann heute nicht und es ist kalt draußen und es regnet und ich kann das nicht. Aber der Sohn, der war anders. Er sagt, nein, aber mein Vater, ich will gehen. Und er hat seinen Vater um Erlaubnis gebetet. Dann der Vater hat gesagt, okay, du darfst gehen. Und der Sohn, wie immer, der ging von einem Zuhause nach dem anderen, klopft er normalerweise nur einmal. Einer macht die Tür auf, gibt ihm das Buch, sagt, das ist ein Geschenk. Wir sind also die Muslime von dem islamischen Zentrum da in der Nähe und das ist ein Buch, ein Geschenk. Die nehmen das und das war's. Einmal bei einem Zuhause, bei einem Haus, hat er geklopft. Aber bei dem Haus hat er immer, also ständig geklopft. Einmal, keiner hat die Tür aufgemacht. Zweite Mal, keiner hat die Tür aufgemacht. Vierte Mal, dann kam eine alte Frau, eine alte Dame. Sie hat ihm gesagt, was willst du? Und sie hat ihm gesagt, es ist nass, es zittert. Das ist ein Buch, geschenkt von dem islamischen Zentrum da und ich schenke ihnen das Buch. Sie hat das Buch gehabt und gelesen. Nach einiger Zeit, sie kam und sie hat den islamischen Zentrum gesucht und sie hat ihr Islam, also sozusagen gesagt, also sie hat die Glaube zum Bekenntnis gesagt und sie erzählt ihre Geschichte. Die Geschichte von ihr war, als das Kind zum ersten Mal geklopft hat, war die Frau dabei beschäftigt, sich zu erhängen. Sie wollte sich umbringen. Sie ist auf einen Tisch gestiegen, hat einen Seil in die Decke gehängt und sie hat den Seil um ihren Hals rumgemacht. Und sie wollte sich jetzt erhängen. Dann klopft das Kind zum ersten Mal. Sagt, ja, vielleicht klopft er, vielleicht geht er jetzt. Dann kann ich weiter mich erhängen. Dann doch, das Kind klopft nochmal. Sagt, vielleicht holt jetzt auf, dann kann ich weiter mich erhängen. Dann klopft zum dritten Mal und sagt, okay, ich gucke mal, was es ist. Vielleicht kann es sein, die Polizei oder irgendwas stimmt nicht. Okay, ich gucke mal, was da ist. Dann komme ich wieder und erhänge ich mich. Sie ging raus. Hat das Kind gesehen, der zittert, sie hat das Buch von ihm genommen, hat gesagt, okay, ich lese das und nachher erhänge ich mich. Sie hat das Buch gelesen, dann hat sie gesagt, ich habe die Sache, was ich gesucht, hier gefunden. Sie hatte die Bedeutung von Monotheismus kennengelernt, sie hatte die Regel des Islams kennengelernt, sie hatte auch den Charakter von den Vorzügen von den Muslimen auch kennengelernt. Dann hat sie den Islam angenommen. Guck mal, die Motivation oder die haben also die Sorge, die das Kind getragen hat, vor seiner Gesellschaft, vor seinem Nachbar, der wollte, dass die Wahrheit, die er hat, weitergeben. Jetzt, die Scheiche fragt am Ende, wo sind die Muslime, die diese Sorge haben? Haben wir zwischen uns so Muslime, die diese Sorge haben, die Wahrheit weiterzugeben? Diese Oma oder diese alte Dame, die hat den Islam jetzt angenommen. Sie war kurz, dass sie sich umbringt und dann landet sie als ungläubig in der Hölle. Aber durch das Kind, sie hat den Islam angenommen. Wo sind die Muslime, die diese Sorge haben? Das war die Frage von dem Scheich am Ende seiner Rede.
المجتمع الذي تعيشون فيه يرقب تصرفاتكم وينصت لأقوالكم فأنت متابع كمسلم فانتبه لهذه المتابعة سأحكي لك موقفين حدثا في دول الغرب أيضا عشان تعرف قد ايه المجتمع الغربي ده بيتابع المسلم. شوف تصرفاتك، شوف أخلاقياتك، أقوالك، أعمالك. الموقف الأول قصة لأحد الدعاة، هذا الداعية في بريطانيا، إمام مسجد في بريطانيا، بيحكي قصة عجيبة جدا حدثت معه. إيه القصة؟ بقول في يوم من الأيام خرجت وركبت الحافلة في طريقي للمسجد، حافلة يعني البوس كما تسمونه. المهم طبعا طلع الحافلة بدأ يقدم المال للسائق، ثمن التيكت التذكرة، فالسائق أعطاه التذكرة وإداله باقي النقود. يقول هذا الشيخ: فلما جلست في مقعدي قمت بعد النقود فوجدت فيها 20 بنسا زائدة، يعني وجد فلوس زيادة في المال، 20 بنس يعني بالألماني 20 سنت، يعني مبلغ زهيد جدا قليل جدا لا قيمة له. يقول هذا الشيخ: فإذا بالصراع في داخلي أرد المال ولا ده مبلغ زهيد ملوش قيمة، كبر دماغك زي ما احنا بنقول، أنا كده كده هرميه ملوش قيمة. بقول قعدت في صراع طول الطريق، فلما حان موعد نزولي من الحافلة عزمت على أن أرد المال للسائق، فدنوت من السلاك وقلت: وجدت 20 بنسا زائدا على نقودي، لعلك نسيت. فماذا قال السائق؟ قال كلمة عجيبة جدا، قال: ما نسيت ولكنني تعمدت. تعمدت؟ فتعجب الشيخ وسأل: ولما تتعمد ذلك؟ قال: أنا أقرأ عن الإسلام منذ عام، وأقرأ عن أخلاق المسلمين منذ عام، وأنا أعرف أنك إمام هذه المدينة، فأردت أن أرى أخلاق المسلمين التي قرأت عنها في الكتب فيك أنت، فأنت إمامهم. أما وقد رأيت فيك الأمانة فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول هذا الداعية: فنزلت من الحافلة أبكي وأقول: يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. الموقف الثاني لرجل بسيط جدا من المغرب العربي يعيش في فرنسا، رجل مسن كبير في السن من المغرب، جاء قديما وكان يعمل في المناجم، يحكي قصة عجيبة. ما قصته؟ يقول: خرج يوما في الطرقات في فرنسا، في الطريق وجد قطعة خبز ملقاة على الأرض. طبعا كحال جميع البسطاء في بلادنا الناس الطيبين، راح يقول: حملت قطعة الخبز من الأرض فقبلتها ثم وضعتها على جانب الطريق حتى لا توطأ بالأقدام. موقف عجيب بسيط جدا، وجد خبزة فقبلها وحطها على جنب. هذا الرجل ليس خطيبا وليس واعظا وليس عالما، ما قالش خطبة يذكر الناس بالإسلام أبدا، ده خلق وسلوك، مسك اللقمة قبلها وحطها على جنب. يقول: فإذا بامرأة مسنة فرنسية نصرانية بلغت من العمر عتية، قول 80 سنة، قول كذا، كبيرة جدا كما يقول الرجل. يقول: كانت على الطريق من الجهة الأخرى فتابعتني ثم عبرت الطريق وسألتني: يا هذا ماذا فعلت؟ اللي انت عملته؟ قلت لها: أنا مسلم. خلي بالك من كلمة أنا مسلم، هكذا المسلم دائما، أنا مسلم وديني يأمرني بشكر النعمة، والخبز عندنا نعمة لا توطأ بالأقدام. قالت: ما هذا الدين العجيب، أريد أن أتعرف عليه، أنا عايز أعرف إيه الإسلام ده. قال الرجل: لا أستطيع أن أخبرك، فلست من أهل العلم، ولكن إن شئت وكان عندك من الوقت أذهب معك إلى أقرب مركز إسلامي تكلمي أهل العلم. قالت: أنا مستعدة الآن، أريد أن أتعرف على هذا الدين. يقول: فأخذتها إلى المركز الإسلامي في المدينة، وكان إمام المسجد رجلا طيبا صاحب سمت طيب فيه البسمة والدعابة وصاحب علم، فأحسن استقبال المرأة وقدم لها مشروبا وضيفها، ثم بدأ يشرح لها الإسلام. يقول هذا الرجل المغربي: فاستأذنت من الشيخ وتركت المرأة عنده وانصرفت. يقول: العجيب أنه بعد أسابيع ذهبت للصلاة في هذا المسجد، فلما رآني إمام المسجد قال: يا فلان، أتذكر المرأة التي أتيت بها يوم كذا؟ قلت: أذكرها. قال: أبشر، جاءت منذ أسبوع فدخلت الإسلام. فابتدئوا يا مسلمون في تلك المجتمعات فأنكم أصحاب رسالة.
Also der Hinweis, was der Scheich sagt, also wir als Muslime in dieser Gesellschaft, wir sind immer beobachtet von den Nicht-Muslimen. Sozusagen unser Verhalten, unser Benehmen, alles was wir tun, die merken sich das. Von daher, du als Muslim, wirst genau gucken, was du guckst. Denn sonst wird der Islam von deiner Seite, von deinem Verhalten angegriffen. Und davor der Scheich erzählt zwei Geschichten, die hier in Europa, also im Westen passiert ist. Eine ist in Großbritannien passiert und die zweite ist in Frankreich. Die erste Geschichte, das war eine Imam und der Prediger von einer Moschee in Großbritannien. Und er ist dort bekannt als Imam. Und einmal ist er in einen Bus eingestiegen und hat ein Ticket gekauft. Und der bekam das Geld zurück, also das Rest, also den Rest bekam er zurück. Als er sich gesetzt hat, guckte er, zählte er, dann hat er gesehen, dass er 20 Cent mehr bekommen hat, alles was er bekommen sollte. Dann hat er sich gefragt, ja, soll ich die 20 Cent zurückgeben, das sind doch wertlos, ich gebe das nicht zurück, oder soll ich das nicht, aber am Ende, bevor er aufsteigt, hat er gesagt, okay, ich gebe das zurück, mir ist egal. Genau das passiert auch mit uns, 20 Cent, das ist nichts, also so schmeiße ich das vielleicht weg. Also der ging hin und er hat ihm was gegeben, hat gesagt, also du hast mir 20 Cent mehr gegeben, als was ich haben sollte. Ich glaube, du hast das vergessen. Sagt, nein, ich habe das nicht vergessen. Ich habe das mit Absicht gemacht. Sagt, warum hast du das mit Absicht gemacht? Dann hat er gesagt, seit einem Jahr lese ich über den Religion, Islam. Und lese ich über die Verhalten von den Muslimen. Und lese ich über die Charaktervorzüge und die Ehrlichkeit von den Muslimen. Und ich weiß, dass du die Imam und die Prediger von diesem islamischen Zentrum. Und ich wollte das, was ich gelesen habe, in dich sehen, in dir sehen, in deinem Verhalten. Dann hat er gesagt, als ich jetzt gesehen habe, die Ehrlichkeit und die Amana, also die Vertrauenswürdigkeit der Muslime, verkörpert in einer Person, dann ich nehme den Islam und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad. Also von diesem Verhalten hat er den Islam angenommen. Dann der Scheich steigt er weinend aus von dem Bus und er hat gesagt, oh Allah, ich hatte beinahe den Islam wegen 20 Cent verkauft. 20 Cent. Vielleicht jeder. Also hier müssen wir lernen, dass die Nicht-Muslime, die gucken uns und die beobachten unser Verhalten. Die zweite Geschichte war von einem Marokkaner, ein alter Mann, der in Marokko, also der in Frankreich arbeitet seit langer Zeit. Und die einfachen Leute, die haben immer so auch einfache Verhalten. Die haben das auch von Religion gewonnen. Dieser Mann, der ist also von einem Brotstückchen vorbeigelaufen, hat er sie gesehen, hat er das Brotstückchen in seinem Hand gehoben, hat er gekusst und hat das Brotstückchen beiseite gelegt, damit keiner das betritt. Auf der anderen Seite war eine sehr alte Oma, die Chef sagt, das ist sehr, sehr alt, sie hat ein höheres Alter erreicht, 80, 90, dann die hat gesehen, was er gemacht hat. Die kam, die hat ihm verfolgt und hat gesagt, halt, was hast du gemacht? Dann hat er gesagt, ich bin Muslim. Also er schämt sich zu sagen, dass er Muslim ist, wie unser Jugend in der Zeit. Er hat gesagt, nein, ich bin Muslim. Und der Islam bei uns respektiert die Gabe Gottes. Und ein Brotstückchen ist eine Gabe Gottes, die uns gegeben wurde. Und die Gabe Gottes soll mit Dankbarkeit begegnet werden. Von daher, ich habe diese Brotstückchen geküsst und hat beiseite gelegt. Gesagt, was ist vor Religion? Was wollt ihr vor Religion? Sagt, das ist der Islam. Dann hat sie ihm gesagt, erzähl mir was über den Islam. Sagt, nein, ich bin kein Gelehrter. Und der Scheich hat auch gesagt, dieser Mann ist nicht Gelehrter. Dieser Mann ist kein Imam. Aber mit seinem Verhalten konnte er zum Islam aufrufen. Der Mann hat weiter also gesagt, also ich bin kein Gelehrter, ich kann dir nichts vom Islam erzählen, aber ich kann dir mit mir nehmen, wenn du willst, zu einem islamischen Zentrum und sie erzählen dir was über den Islam. Und er hat sie tatsächlich mitgenommen zu diesem islamischen Zentrum. Und der dort, also in diesem islamischen Zentrum, war auch ein Scheich, der hat sie gut empfangen, hat sie Getränk angeboten, hat sie mit Lächeln empfangen, also der hat sie gut empfangen sozusagen. Und hat sie über Islam erzählt und weiter und weiter und weiter. Der Mann hat sich entschuldigt, also dieser Marokkaner Mann, vor ihm war das langweilig oder das vor so lange, hat sich entschuldigt, der ist weg. Nach zwei Wochen sagt dieser Mann, er ist in die Moschee gegangen. Dann der Imam hat ihm angehört, warte, erinnerst du dich an die Frau, die vor zwei Wochen da war? Dann hat er gesagt, ja, ich erinnere mich daran. Dann hat er gesagt, vor einer Woche hat sie den Islam angenommen. Stellt euch vor, von daher, jeder Muslim hier in Deutschland also in, oder in der europäischen Gesellschaft, der ist beobachtet von den anderen. Dein Fehler zählt als 17 Fehler. Vor allem, du weißt nicht, vielleicht den anderen, die lesen über den Islam und sie wollen jetzt das Verhalten von Islam in deinem Verhalten sehen. Von daher, jeder Muslim muss hier auch, also in dieser Gesellschaft, genau aufpassen, was er tut. Und genau gucken, wie er sich verhält.
أقول هذا إخوتي في مجتمع رأينا فيه الكثير من المسلمين للأسف احتكموا العادات والتقاليد وتركوا دينهم ولم يسمعوا لصوت سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يعتقد أن المسجد ده حكر على المسلم فقط، يعني إيه المسجد ده لكبار السن فقط، ممنوع يخش طفل، ممنوع يخش امرأة، ممنوع كذا، في بعض المساجد كده للأسف وخاصة بجنسيات معينة، فدي مشكلة خطيرة جدا. يا جماعة لا، المسجد ده منارة للبشرية جميع، البيئة اللي يكون فيها مسجد مع المسجد ده إشعاع خير للبيئة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اذهب يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود من غير المسلمين، وكلكم يعلم قصة وفد نجران من النصارى أتوا إلى مسجد النبي، ماذا فعل النبي؟ استقبلهم النبي بنفسه داخل مسجده، المسجد النبوي، خلي بالك قوي، مش المصلى بتاع سولسباخ في ألمانيا ولا الجمعية الإسلامية في زبروك، ده في مسجد رسول الله. استقبل النبي وفد نجران من النصارى قساوسة، دخلوا إلى مسجد النبي وقام النبي على خدمتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. بدأوا يسألوا النبي والنبي يجيب، يسألوا النبي والنبي يجيب، وعرض عليهم الإسلام وذكرهم بالله وقرأ القرآن، فبكوا جميعا عند سماع القرآن ودخلوا جميعا الإسلام، ودخلوا جميعا الإسلام وقرأوا القرآن في قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قساسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآيات دي نزلت في مين؟ في وفد بني نجران، دول نصارى جم للمسجد، استقبلهم النبي وعلمهم الإسلام ودخلوا الإسلام، ودخلوا الإسلام لحسن المعاملة. في المسجد كان النبي يستقبل الوفود من غير المسلمين، انتبهوا لهذا جيدا. والله تعالى قال للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لماذا أقول ذلك إخوتي؟ لأن في المجتمعات الغربية الآن مثلا، يعني في مسجدنا مثلا، تيجي بعض النساء من غير المسلمات يتعرفن على الإسلام، شوف بقى الفكر الضيق من بعض المسلمين اللي جم بعاداته وتقاليده لم يعرفوا عن الإسلام إلا الإسم ولا عن القرآن إلا رسول، يقول لك إيه ده، إزاي دي متبرجة تخش المسجد إزاي؟ لا يجوز. وبيفتي كمان ويحرم ويحلل، ويمكن المسكين لا يعرف دخول الخلاء على السنة، ودي المشكلة الخطيرة جدا. نقول له يا أخي الله يرضى عليك اسكت أنت خالص، أنت ما تتكلم، أنت ما دمت لا تدري ما تتكلم. القرآن قال للنبي الأمين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. دول جايين يتعرفوا على الإسلام، جايين ينقشونا في الدين، جايين يعرفوا الحق اللي عندنا، فدع أهل العلم يعملون واسكت أنت خالص، دي مشكلة خطيرة جدا. وعندنا مدرسة لتعليم اللغة العربية في المسجد، بيجيها غير المسلمين وبيجيها غير المسلمات، ولله الحمد والمنة كانت هذه المدرسة علامة خير وبركة على أناس كثيرين دخلوا الإسلام ولله الحمد والمنة. ويمكن بعض الشباب عندنا في المسجد مسلمين ملتزمين من المغرب العربي، وزوجاتهم كانت غير مسلمات فأتى بها للمدرسة اللغة العربية، الآن من المسلمات والداعيات للإسلام، لأنها تيجي المدرسة بتتعرف على الإسلام، كمان بتحضر عندنا محاضرات الأخوات فيشرح الله صدرها، فلماذا نغلق أبوابنا؟ نحن عندنا ضوابط شرعية يأتون إلينا حتى نعلمهم الحق، مش نتنازل عن الحق. يبقى هم جمل دعوة، نعرفهم ديننا، نعرفهم إسلامنا. سمامة بن أساد كيف دخل الإسلام وقد جاء من أماكن بعيدة ليقتل رسول الله، ودخل المدينة عشان يقتل النبي، فأمسك به عمر وقدمه للنبي. النبي عمل معه إيه؟ أمرهم أن يقيدوه في سوار المسجد. مسجد مين؟ مسجد رسول الله. فربطوه في عمود من عمدان المسجد على مدار أيام. لماذا يا رسول الله؟ حتى يرى أخلاق المسلمين ويشهد عظمة المسلمين، ويشوف إزاي بنصلي الجماعات، يشوف إزاي الرحمة بين المسلمين، يشوف أخلاق المسلمين. فكان سمامة المسجد مربوط، يجي وقت الطعام النبي يأمرهم أن يفكوا قيده وأن يقدموا له أطيب ما عندهم من طعام، يأكل ويشرب وينبسط ويطرب التاني على مدار أيام. بعد 3 أيام تقريبا ماذا فعل النبي بسمامة؟ أمر أصحابه أن يفكوا قيده ويطلقوه، سيبوه يمشي. فتعجب سمامة، خرج من المسجد إلى أقرب بئر ماء فاغتسل، ثم عاد إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره، ما كان على وجه الأرض أبغض عندي من وجهك، فالآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان عندي بلدا أو بلد أبغض من بلد أنت فيه يا محمد، فالآن بلدك أحب البلاد إلي. بل الأعجب من ذلك، سمامة يعمل إيه؟ كان هو طبعا مسؤول عن تصدير الحنطة لقريش، القمح يعني. بمجرد ما دخل الإسلام راح عمل حصار على قريش ومنع الحنطة أن تأتيهم إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإسلام وعظمة الإسلام. فيا جماعة، المسلم لابد أن يكون صاحب فكر، لازم يستمد منهجه من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يأخذ دينه من عادات وتقاليد وجدناها في بلاد كثيرة. أبدا، ديننا يستمد من القرآن الكريم ومن هدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو ديننا، نأخذه من كتاب ربنا ومن هدي نبينا. فعلينا إخوتاء أن نحصل العلم الشرعي حتى نتمكن من أداء رسالتنا التي من أجلها خلقنا، هي رسالة العبودية وتعبيد البشرية لرب البرية جل وعلا.
Also in diesem Fall hat der Scheich die Wichtigkeit der Moschee betont. Und zwar die Moschee, es ist sehr, sehr wichtig, der ist eine Minarette, eine Leuchte in dem Finsternis. Egal wo die Moschee ist, er leuchtet in dem Gebiet, wo er ist. Und es ist wichtig, dass wir auch in der Moschee uns verhalten oder uns benehmen nach Wissen. Weil wir sollen uns nicht nach dem, also die Gewohnheit oder... und der Tradition umgehen. Also, weil wir sehen zum Beispiel in manchen Moscheen, dass die Moschee beschränkt ist auf die Nationalität, die diese Moschee begründet hat. Oder andere Moscheen, die sagt, ja, die Frauen dürfen hier nicht, oder sie beschränken das, also die Kinder dürfen hier nicht spielen und das und das. Nein, so war nicht die Moschee. Sogar die Moschee war immer, der hat sozusagen seine Arme immer aufgemacht, auch für die Nichtgläubigen. Und hier erwähnen wir, hier der Scheich also hat also eine... Also, dass der Prophet Muhammad einmal Ali bin Abi Talib gesagt hat, er hat ihm gesagt, oh Ali, geh, wenn Allah wegen dir ein Nicht-Muslim oder ein Ungläubiger Gericht leitet, ist es besser für dich als die rote Kamele. Die rote Kamele war die Terroristin in der Zeit. Und jeder von uns vielleicht weiß die Geschichte von Wafd Najran. Wafd Najran, das ist eine Gruppe, die von den Sibbe Najran kam. Und die waren alle Pfarrer und Priester, und die wollen mit dem Prophet Muhammad diskutieren. Und der Prophet Muhammad hat sie empfangen. Wo? In der Moschee des Prophet Muhammad. Ein Ungläubiger, ein Nicht-Muslim kommt in die Moschee des Prophet Muhammad. Und der Scheich hat ihr gesagt, also nicht in die Moschee von Sulzbach oder nicht in die Moschee von der islamischen Gemeinde in Bubach. Das ist die Moschee des Propheten Mohammed, und der Prophet Mohammed hat sie empfangen, hat sie bedient, und sie hatten ihn gefragt, und er hat sie immer beantwortet, und er hat den Islam für sie angeboten, sozusagen dargestellt, und er hat auch rezitiert von dem Koran, bis sie geweint haben, und sie haben alle den Islam angenommen. Und es kam ein Verse herab, die beweist, also dass diejenigen, also die Pfarrer und die Priester, die von dem alten Religion was Bescheid wissen, die sind die am nähersten von dem Islam. Und diese Verse kam bezüglich dieser, also da diese Gruppe den Islam angenommen haben. Und Allah sagt auch in anderen Versen, sinngemäß übersetzt, und wenn einer von den Polytheismus, also von einer von den Ungläubigen, dich um Hilfe bittet, so hilf ihm oder gewähr ihm Hilfe, bis er von dem Islam was tut, also von der Religion was tut, dann gib ihm seine Sicherheit. Also, und hier, also von diesem Vers lernt man zum Beispiel, wenn die Nicht-Muslime zu uns kommen in die Moschee und sie wollen den Islam kennenlernen. Sie dürfen in die Moschee betreten. Wir sollen nicht jetzt nach Tradition und Gewohnheit, ja, nee, wie ohne Gläubige, die treten uns, ah, das ist eine Frau, die ist geschminkt und die guck mal, wie sie anzieht. Nein, die Moschee, der Prophet Mohammed hat auch ohne Gläubige in seiner Moschee empfangen, so soll auch. Mein Bruder, wenn du kein Wissen hast, also rede nicht lieber. Die Wissenschaftler wissen genau, wie sie mit das. Das sind nicht Muslime, die wollten den Islam kennenlernen. Sie kamen in die Moschee, damit sie fragen über den Islam. Und bei uns ist zum Beispiel in der islamischen Gemeinde gibt es eine arabische Schule. Die arabische Schule ist auch besucht von den Nicht-Muslimen. Und viele, also viele Brüder von uns, die dort leben, die haben ihre Frauen, also die waren Nicht-Muslime, die haben ihre Frauen erst zur arabischen Schule gebracht. Und durch die arabische Schule haben die Frauen den Islam kennengelernt. Und die sind, mashallah, die sind sozusagen sehr gute Muslime, und die rufen sogar zum Allahs Weg auf. Also, deswegen ist es besser, also es ist empfehlenswert, dass du immer die Moschee immer aufmachst für die Nicht-Muslime und du denen fragst, was sie wollen. Und die Geschichte auch von Thumama ibn Usal, das ist ein Ungläubiger von Quraysh-Sippe, der wollte den Prophet Mohammed umbringen, kam zu Medina, damit er Iftar, der wollte den Prophet Mohammed umbringen. Dann Umar bin Khattab hat ihn gesehen und er wusste, dass er schlichte Absicht hat. Hat ihn gefesselt und zum Prophet Mohammed gebracht. Dann der Prophet Mohammed hat befohlen, dass er in einem Säule der Moschee gefesselt. Ein Ungläubiger kommt in die Moschee und wurde gefesselt. Weil er, also sie haben ihn gefesselt, weil er den Prophet Mohammed umbringen wollte. Also nicht, weil was anders, weil der wollte den Islam nicht kennenlernen, der wollte den Prophet Mohammed umbringen. Deswegen haben sie ihn gefesselt. Sie haben ihn gefesselt vor 3 Tagen. In diesen 3 Tagen, jedes Mal, wenn sie was gegessen haben, sagt, der Prophet Mohammed hat befohlen, dass ihm von den leckeresten Essen gegeben wird. Dass ihm von den leckeresten Getränken gegeben wird. Und sie hatten ihm also beim Essen, ihm also seine Fesseln entbunden, also frei von seinen Fesseln, hat er gegessen, getrunken und dann wieder gefesselt. In diesen 3 Tagen hat er gesehen, wie die Muslime miteinander umgehen. Hat er gehört, wie der Koran zitiert wird? Hat er die wahren Worte Gottes gehört? Hat er gesehen, wie die Bruderschaft ist zwischen Muslimen? Wie die Freundschaft? Wie gehen die Muslime mit dem Prophet Mohammed? Nach dem dritten Tag, dann kam der Prophet Mohammed und sagte, lasst ihn frei. Thumama, der hat sich bewundert. Mir auch wurde freilassen? Also, ich wollte den Prophet Mohammed umbringen. Dann, Thumama, der ging nicht weit, der hatte den ersten Brunnen gesucht, hat er sich geduscht, dann hat er den Islam angenommen, dann kam er zum Prophet Muhammad als Muslim und hat gesagt, oh Prophet Muhammad, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt und ich bezeuge, dass du der Gesandte und der Prophet Gottes bist. Und er hat der Prophet Muhammad, oh Prophet Muhammad, bevor ich den Islam angenommen habe, war kein Gesicht auf dieser Erde, der mir am hässlichsten ist, oder das Gesicht, was ich am meisten gehasst habe, wie dein Gesicht. Aber jetzt, als ich den Islam angenommen habe, da dein Gesicht ist das beste Gesicht, und den ich liebe. Also. Und der Ort, wo du kommst, wo der Prophet Muhammad kam, war der Ort, was ich am meisten gehasst habe. Aber da ich jetzt Muslim bin, dein Ort, woher du kommst, ist der Ort, was ich am liebsten liebe. Also deswegen der Muslim. Und dieser Thumama war der Händler, der den Quraischiten immer die Getreide gegeben hat. Als er den Islam angenommen hat, er hat gesagt, ich gebe den Quraischiten keine Getreide, bis der Prophet Mohammed mir befehlt. Also sozusagen, er hat die Blockade gemacht. Er hat sie gar nichts weitergegeben. Bis, Außer mit dem Befehl des Propheten Mohammed hat er den Islam angenommen, dann hat sein Leben alles direkt Richtung den Islam. Sogar da keine Kreide gegeben, außer mit dem Befehl des Propheten Mohammed. So soll ein Muslim sein. Ein Muslim läuft nach Koran, läuft nach Sunna. Alle seine Taten, was er macht, macht er gemäß dem Koran, macht er gemäß der Sunna. Der Muslim folgt der Religion. Und die Religion ist das, was Allah gesagt hat. Die Religion ist das, was der Prophet Muhammad gesagt hat. Die Religion ist das, was die Gefährten des Propheten Muhammad gesagt haben. Also, der Muslim hat einen Manhaj, hat einen Weg, was er verfolgt. Koran und Sunna des Propheten Muhammad, wie die Gefährten des Propheten Muhammad das verstanden haben.
هنختم اللقاء بموقف يصب في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي تحديدا كان عندي محاضرة في مدينة كايزر سلاوتر، بنتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول، وكانت المحاضرة بتتكلم عن نواقض التوحيد. فأشرت في المحاضرة إلى ضرورة حسن التعامل مع غير المسلمين في مقام الدعوة إلى الله تعالى، حرصا على تبليغ هذا الحق الذي عندنا، وأشرت إلى بعض نواقض التوحيد. بعد المحاضرة مباشرة جاءني إمام المسجد وقال: أخ يريد أن يدخل الإسلام. قلنا مرحبا به. جلس الأخ، اسمه مايكل، فحكى قصة الإسلام، ودي مصورة وموجودة أيضا على الفيسبوك، يا ريت تنظروا إليها إن شاء الله الليلة قبل ما تناموا. خش على الموقع بتاعنا وخش على الفيسبوك وهات قصة إسلام مايكل مع الشيخ سيد عبد العاطي، واسمع الأخ بيتكلم إزاي باللغة الألمانية بلغتك، هيحكي لك قصة الإسلام جات إزاي. أنا هلخصها لك باختصار. القصة كالآتي، بيحكي باختصار شديد جدا إن هو في المجتمع الذي يعيشه كان يجد عزلة عجيبة جدا. يقول مثلا هو تجاوز 20 من عمره وما لقاش نفسه أصدقاء مقربين، لا في الجيران ولا في محيط العمل ولا 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 ولا. ودايما كان يسأل نفسه كتير جدا عن قضية التوحيد، عن قضية الإيمان، فبيجد فيه شبهات كتيرة جدا جدا عنده في النصرانية. يقول: وكان لي صديق مسلم من مصر، هذا الرجل دعاني لزيارة مصر. خلي بالك من اللي جاي عشان تعرف قد ايه المعاملات مهمه جدا في التاثير على الناس. فجيت رحت زياره لمصر مع هذا الاخ، فوجدت امرا عجبا. ماذا رايت يا مايكل؟ يقول: خلال 3 أيام فقط عملت علاقات مع المسلمين لم اقم بها خلال 20 سنة في بلدي. يقول: لقيت امر عجيب جدا، كل اللي قابلني بيسلم عليا وبيحضني وبيتعرف وبيتكلم معايا، وألفة غريبة جدا، واجتماعيات غريبة جدا وعجيبة في المجتمع المسلم ده. يقول: فانشرح صدري للإسلام، دي أخلاق المسلمين، هو ده المجتمع اللي أنا عايزه، وجدت ضالتي. يقول: فرجعت من العطلة في مصر وبدأت أبحث عن الإسلام وأقرأ عن الإسلام، عندها وجدت ضالتي ووجدت إجابات لمعظم ما كان يدور بداخلي من شبهات لا أجد لها حلا. عندها علمت أن الإسلام ليس مجرد دين ولكنه منهج حياة كامل، فاعتنق الإسلام ودخل الإسلام بسبب المعاملات، معاملات المسلمين. يا مسلمون، أختم فأقول: عندما نقول أن منهجك هذا هو منهج الخير للبشرية، لابد أن تضع بجوار ذلك ضابط مهم جدا، أنك في تعاملاتك تكون في حدود الشريعة. بمعنى ما تجيش تقول لي بقى ما دام الإسلام دين سماحة يجوا مثلا النساء ونسلم عليهم باليد علشان نظهر لهم سماحة الإسلام، يبقى بئس العبد أنت. ما تجيش تقول لي عشان نظهر لهم سماحة الإسلام إن نقدم لهم كمان مشروبات الخمور، أو نعمل لهم مائدة للطعام ونجيب لهم الخنزير من باب سماء، ده مش سماحة إسلام، ده بعد عن الإسلام. تنتبه لهذا جيدا. عندما نقول التعامل بيكون في حدود الشريعة، مش نعمل زي صاحبنا مسلم دعية لمؤتمر من المؤتمرات أو لقاء من لقاءات مع غير المسلمين فيقول لك فجأة كده الإخوة يقولوا لي لأن إنها راح يشرب النبيت معاهم، ثم يقول لي يا فلان النبيت حرام، قال عشان نزر لهم يعني سماحة المسلمين إن إحنا بنشاركهم وهو بنشرب معاكم إحنا مش متشددين. ده بيس العبد هذا سبحان الله العظيم، لا بنقول سماحة وحسن معاملة في حدود إيه يا جماعة الشرع، لا تتنازل عن قيمك ولا تتنازل عن سنة نبيك ولا تتنازل عن عقيدتك، بل أنت تبلغ الحق الذي عندك بضوابط الشرع. المقام في هذا الحديث يطول بنا ولا يكفيه هذا الوقت الضيق، وكما تعلمون أن احنا الخميس في صيام والإخوة ينتظروننا في صار بروكن لأن نعمل إفطار كل يوم خميس واثنين في المسجد، فطبعا ستكون لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى ويتحدد المواعيد وأنجلكم إن شاء الله على الأقل يعني كل شهر مرة بإذن الله تعالى، علشان النهاردة اتكلمنا عن التعامل مع غير المسلم، لسه التعامل ده له ضوابط عايزين نشوف نصوص من القرآن في قضايا أخرى بقى، إزاي أدعو غير المسلم من خلال القرآن والسنة في العمل جاري، إزاي أدعوه أبدأ بإيه وأعمل إيه، ده أسلوب مهم جدا جدا هنتعرف على هذا كله إن شاء الله من خلال القرآن والسنة. وبعد كده عايز أتعرف بقى طيب المسلم أتعامل معاه إزاي، الملتزم طب المسلم غير الملتزم كيف أتعامل معاه، إزاي أتعايش في البيئة دي، أسئلة كثيرة جدا جدا تحتاج إلى إجابات. إن كبر بقاء وكان اللقاء لعلنا أن نواصل، وأترك لأخي محمد يكمل الترجمة ثم بعد ذلك ندعو إن شاء الله.
Also der Chef erzählt auch noch eine Geschichte, was mit ihm passiert ist. Letzte Woche in Kaiserslautern, dort hat er immer einen Vortrag jeden Samstag, die geht über die Fundamente und die Grundlage von dem Manhaj von Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Und damals also ging der Vortrag um Nawaqid al-Tawhid, die Zerstörung der Sachen, die den Tawhid Monotheismus zerstören sozusagen. Und dabei in dem Vortrag hat der Scheich auch darauf betont, wie wichtig ist das, die Muslim und seine Behandlung, also seine Verhalten mit den anderen, wie der Muslim sich mit dem Nicht-Muslime verhält. Und am Ende des Vortrages kam der Imam von diesem Masjid, von dieser Moschee in Kaiserslautern und sagt, es gibt einen, der heißt Michael und der will den Islam annehmen. Der Scheich hat mit ihm sozusagen ein Interview gemacht, der hat ihn gefragt, warum willst du den Islam annehmen? Was ist die Geschichte? Dann Michael, und diese Geschichte, der Scheich hat gesagt, die ist auf dem Facebook, auf seine Webseite Facebook, Sayyid Abdul Ati, und da steht die Geschichte von dem Islam von Michael mit Scheich Sayyid Abdul Ati, und die ist auf Deutsch, also Michael redet Deutsch, halt der ist Deutsche. Und ihr müsst das, also der Scheich sagt, ihr sollt alle heute das, bevor ihr jetzt geht, sie sehen, also ihr sollt das alle sehen. Der Michael, der erzählt seine Geschichte, hat gesagt, der ist über 20 Jahre alt jetzt, und immer fand er in sich eine Lehre sozusagen. Und der hatte kaum Freunde. Und es hat ihn den Islam immer interessiert. Aber der hatte so wenige Freunde, also hier, von seiner Umgebung. Es war immer ihm kompliziert, einen Freund zu haben. Einer von seinen Freunden war ein Ägypter. Und dieser Ägypter, der hat ihn mit ihm auf einem sozusagen Urlaub nach Ägypten. Und der Michael erzählt, in den 3 Tagen, was ich dort in Ägypten verbracht habe, hatte ich so viele Freunde kennengelernt, was ich in den 20 Jahren in Deutschland nicht kennengelernt habe. Mit der Freundschaft, wie die mich begrüßt haben, wie sie mich empfangen haben, wie die gelächelt haben. Dann habe ich gesagt, was ist diese Freundschaftskeit? Was ist diese Bruderschaftskeit? Was ist dieses Sozialleben, was das haben? Was ist diese Religion? Dann hat sich den Islam interessiert, kam er zurück nach Deutschland, nach dem Urlaub, und hat er über den Islam gelesen, hat er untersucht, also recherchiert über den Islam. Und bis er jetzt zu dieser Moschee kam und der wollte den Islam annehmen und er hat gesagt, der Islam, es ist nicht einfache Religion. Also es ist nicht nur Religion, es ist ein Manhaj Haya, es ist ein Weg für das ganze Leben, es ist eine Lebensweise. Es ist nicht einfach Religion, was nur die emotionale Seite oder die psychische Seite umfasst. Nein, das ist ein Manhaj, eine Lehre oder ein Weg für die ganze, umfasst alle Lebensbereiche. Also hier lernen wir von dieser Geschichte, wegen dem Verhalten von den Muslimen, wegen dem Benehmen von den Muslimen, kann ein Muslim zum Islam aufrufen. Und der Scheich beschließt seine Rede, indem er sagt, für jeden Muslim, deine Manhaj, deine Lehre, es ist eine Lehre der Gute für alle Menschheit. Aber dennoch, dein Verhalten mit den anderen soll begrenzt und beschränkt mit der Scharia, also mit dem Koran und Sunna. Es kann nicht sein, dass ein Muslim, der will zum Beispiel sein Islam zeigen, die Toleranz im Islam, und der trinkt Alkohol und sagt, ja, ich zeige denen, wie ich toleriert bin. Wie ich tolerant, also ich zeige denen meine Toleranz. Oder es kann nicht sein, dass ein Nicht-Muslim zum Beispiel kommt in die Moschee, damit sie den Islam kennenlernen, und der gibt die Hand und begrüßt sie mit der Hand. Nein, das gehört nicht zum Islam. Also du sollst dich verhalten nach den Regeln von dem Islam. Also dein Verhalten benehmen, die sollen beschränkt und sozusagen gefesselt mit dem Verhalten von dem Islam. Also nicht wie die Geschichte von einem Muslim, er war auf einer Konferenz, auf einmal der trinkt Alkohol. Der andere Muslim sagt, nee, was machst du? Du trinkst Alkohol und sagst, ja, ich zeige denen, wie wir nicht kompliziert sind, wir sind sehr tolerant, wir trinken sogar Alkohol. Aber nein, so soll ein Muslim nicht sein. Muslim, der verhält sich nach dem Koran und nach dem Sunna. Deine Toleranz zeigt dir den Islam, wie du das zeigst. Alles beschränkt und begrenzt sozusagen mit dem Koran und dem Sunna des Propheten Mohammed. Und der Scheich entschuldigt sich, weil wir müssen jetzt fahren, weil der Scheich fastet, genauso wie Bamin, also in der Gemeinde, und die machen immer am Donnerstag und Montag, weil die fasten, die machen ein gemeinsames Essen. Von daher, der muss jetzt weitergehen, aber der verspricht euch, dass nichts, also noch weiter Treffen geben wird, weil in diesem Treff haben wir gelernt, wie man mit dem Nicht-Muslim umgehen, aber dennoch muss man noch wissen, nach dem Koran und Sunna, was man genau machen soll mit dem Nicht-Muslim. Also das war in Kurze gesagt, wie man mit dem Nicht-Muslim umgehen soll. Auch wir werden kennenlernen oder wir werden auch erfahren, wie man mit dem Muslim umgehen soll, also dem Muslim, der sein Islam praktiziert, und wie man auch mit dem Muslim, der den Islam nicht praktiziert. Das sind alle Sachen, die den Islam und die Sunna des Propheten Muhammad uns vorgeschrieben haben. Und wir als Muslime sollen wir, wenn wir Dauer machen, mit den vier Kategorien, den ihr euch daran erinnert noch, erinnert euch noch daran? Ja? Mit den vier Kategorien genau wissen, wie wir mit jeder Kategorie umgehen sollen. Die Scheich sagt also, die Zeit ist knapp und heute, und das Thema ist so breit, aber heute hat er das gesagt, was diese Umgebung, also was diese Treff passt sozusagen, aber in dem nächsten Inshallah wird andere Treffen geben, damit wir also genau wissen, wie man mit jeder Kategorie umgehen soll und nach dem Koran und Sunnah. Inshallah und Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن أختم هنأذن بس بسؤالين فقط عشان ديك المكان، وأنا عارف أن الإخوة كانوا موعدين إفطار هنا، ولكن إحنا وعدنا الإخوة هناك، فإن شاء الله لعله القادم إن شاء الله يبقى نفطر معكم بإذن الله في لقاء آخر بإذن الله تعالى، لأن إحنا الحاج علي اليوم معنا وأكيد مفاتيح المسجد معاه كمان أو عندنا موعد. الله يبارك فيك. فإن شاء الله الآن هناخد سؤالين فقط للي عايز يسأل، هما سؤالين، وإن شاء الله بعد كده أنا بنعمل مثلا محاضرة خاصة للاستفسارات والأسئلة وبعد كده نختم إن شاء الله.
Ich habe gesagt, bevor wir losfahren, er hat auch erfahren, dass die Leute, also dass die Jugend hier also Essen vorbereitet haben, aber die Chef entschuldigt sich, weil er hat also die Leute dort in die Gemeindeschule versprochen, dass er bei denen ist. Von daher, der muss jetzt gehen. Aber der sagt, also ich, also zwei Fragen dürfen gestellt wurden. Also zwei kleine Fragen. Für die Fragen, also inshallah, der Chef kommt anders mal, für eure Fragen und für eure Anregungen. Aber heute nur bitte zwei kleine Fragen, bevor wir losfahren.
هل يسمح لكل واحد أن يفسر الأحلام ولا كل ولا يجب أن يذهب لشيخ معين يفسر الأحلام؟
Die Frage war, darf jeder einen Traum deuten oder muss jedes Mal für eine Traumdeutung zum Scheich gegangen werden?
لا يسمح لأي أحد بتأويل الرؤى والأحلام، إنما للعلماء فقط، لأن الرؤيا نوع من الفتوى، وذلك في سورة يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فالرؤية يا جماعة فتوى، والفتوى لا تقدم إلا لأهل العلم الثقات. فمش أي إنسان يرى رؤية يحكيها لأي أحد، لا، إذا كان عايز تأويل، لأنها إن أولت وقعت، كما أخبر النبي الرؤية على جناح طائر، إذا أولت وقعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك أن تقصها طلبا للتأويل إلا على أهل العلم من الثقات من أهل الفهم والدين والورع.
Also der Scheich sagt, nein, nicht jeder darf den Traum deuten. Also wenn du einen Traum deuten willst, dann geh öfter zum einen Scheich, der also das kann. Denn die Deutung, also dass man einen Traum erklärt, das ist eine Art von Fatwa. Und so Yusuf wurde auch erzählt, dass man also sinngemäß übersetzt, dass die Ru'ya, also dass man das im Schlaf sieht, ist eine Art von Fatwa, wie man das deutet. Von daher, wenn man einen Traumdeutung sucht, soll er zum einen Gelehrten, die spezialisiert in diesem Bereich gehen, damit er das ihm erklärt. Denn der Prophet Muhammad hat gesagt, die Ru'ya, also Ru'ya Traum, wenn das erklärt wird, dann passiert das, wie das erklärt wird. Von daher sollen dort die Gelehrten das deuten und erklären.
Äh, so,
ich habe auch noch dazu eine Frage. Ich habe darüber mal was gelesen. Es gibt ja gewisse Gebete, um nachdem man sich schlafen legt, um dann was zu träumen, um daraus was zu lesen. Jetzt habe ich gelesen, dass das keine gute Lösung ist, wenn man so ein Gebet macht, um danach zu träumen, um den Traum zu deuten. Das sollte eigentlich nur gemacht werden, wenn man wirklich keine, das habe ich gelesen, wenn man wirklich keine andere Möglichkeiten hat, weil es genug Imam, Sheikh, Leute gibt, die man möglicherweise auch fragen kann, ohne mit dieser Traumsache überhaupt sich einzulassen. Das habe ich gelesen. Ich habe gesagt, besser fragst du einen Sheikh oder jemand anderen, bevor du damit anfängst und nachher verwirrt wirst. Ja?
Okay. Lieber Bruder, ich hätte einfach, damit wir die Frage übersetzen können, meinst du, was hast du genau gelesen? Einfach so ein bisschen erklären.
Ich hab mich auch dafür interessiert, Traumdeutung, recherchiert und habe einfach gelesen, dass es besser ist, ohne den Versuch über einen Traum eine Lösung für ein Problem herbeizuführen, ist es besser, ohne den Traum mit jemandem
يعني في بعض الناس عشان يحل مشكلة بتلاقيه بيضغط على حاله يعني بيكتب فكرة أم وكذا عشان يحل فيه عشان يشوف الحل. ولا هو حب يقول يعني حب يقول بس المعلومة عندنا الأفضل إنك أنت ما تحاول المحاولة هذه وأنا أشوف للشيخ والشيخ فسر لك صح أو خطأ.
بارك زير جود زير جود بارك الله فيك.
ربط مع الشيخ قال اسمعت أخويا.
هو فعلا الأخ عنده حق يقول يعني بعض الناس قد يضغط على النفس في مشكلة ما ويريد لها حلا في رؤيا ماشي كده، فهذا خطأ طبعا، لا محالة خطأ، ونحن لا نأخذ ديننا من الرؤى، خلي بالك قوي، ديننا بنأخذ من الكتاب والسنة بالأدلة الشرعية، ولكن الرؤيا قد تكون من المبشرات، ولكن ما بناخدش منها دين، لأن في بعض الناس للأسف بياخد دينه كله من الرؤى، ويمكن يتشائم ويعطل أعماله بسبب رؤيا، وممكن يوقف حياته عشان سقط الرؤيا، وده خطأ شرعي. فأخي فعلا عليك إن رأيت شيئا عليك أن تعود للعلماء تسألهم في تأويله وفق ضوابط الشرع، وعليك أن تأخذ بالأسباب المتاحة لديك من خلال كتاب ربك وسنة نبيك. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر لكم حسن الاستماع وأشكر لكم حسن الاستقبال، وجزاكم الله خيرا على الطعام الذي أعددتموه للإفطار، والحمد لله الإخوة كثر فيهم الخير إن شاء الله أحتوهم كذلك، فأحدهم يأكل نيابة عني إن شاء الله هذا، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله يعني. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. دي شايف معك، أزور der hat mich mit was gesagt, hat manche Leute, sie versuchen sich so, wenn sie eine Probleme haben, durch einen Traum, dass sie Probleme zu lösen, das ist falsch. Denn also, meine Bruder, wenn du ein Problem hast, dann such mal die Lösung von dem Koran und Sunna. Und dass du immer deine Lösung richtest nach dem Traum und du versuchst, das zu deuten, wie das die was, das ist nicht gut. Sondern unsere Religion nehmen wir von dem Koran und Sunna. Aber Ru'ya, ein Traum, es kann manchmal alles frohe Botschaft sein. Aber die nimmt man nicht als Lösung für ein Problem. Lieber, dass du die Lösung immer suchst von dem Koran und Sunna. Und am Ende bedankt sich der Scheich bei euch für eure gute Aufmerksamkeit und für euer guter Empfang und für das Essen, was ihr gekocht habt, und er wird das nicht essen können. Und er hat gesagt, also einer von euch, da sind mashallah viele Leute, kann für den Scheich essen. Amir, ich glaube, hat diese Aufgabe übernommen. Und am Ende hat er gesagt, Subhanakallah wa bihamdik. Also das sind diese Hadith, womit eine Sitzung abgeschlossen wird. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ich gebe das Wort von meinem Bruder Burhan. Anscheinend will er was fragen.
Genau. Ja, wir wollen. Bismillah. Ich würde ganz schnell machen, weil der Sheikh hier gehen muss. Oder du kannst dann inshallah
übersetzen.
Inshallah. Wir machen noch ganz schnell. An erster Stelle danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für die Gnade, dass der Sheikh heute gekommen ist. Und dann bedanken wir uns auch bei dem Sheikh. Ja. Und wir haben für ihn ein Geschenk vorbereitet, das wir ihm auch geben möchten. Auf den Geschenk schnell das Geschenk geben, dass auch die Brüder dann ihren Weg dann gehen können, inshallah.
Ja, wir machen dann Nibla, yani.
بارك الله فيك نقبل الهدية إن شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خير أمورها بارك الله فيك ربنا يحفظكم نفع الله بكم جزاكم الله خير
بارك الله فيك
جزاكم الله خير الله يحفظكم بارك الله فيك عبد الكريم جزاكم الله خير حبيبي الله يرضى عليك
und es muss ein bisschen schneller gehen deswegen weil die können auch gehen müssen wir haben auch weitere Geschenke auch für den Übersetzer
Mohammed
komm wir haben für an ihn gedacht haben wir das ist für dich und wir haben auch noch zwei weitere Geschenke
aber das ist mein Hadith
Amin vielleicht kann er ja
ist
egal welches komm Bruder
Weil der Bruder macht auch bei uns Vorträge und so weiter. Und ein weiterer Bruder, der bei uns auch Vorträge macht, uns auch hilft, ist der Bruder Iqbal, den wollten wir auch ein Geschenk machen. Und bei dieser Stelle bei allen Beteiligten möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle reiches belohnen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.